Ich kann euch schon mal am Anfang sagen, dass Gott diesen Gottesdienst vorbereitet hat, besser als ich es je könnte. Das habe ich jetzt schon gemerkt, wie ihr gebetet habt. Das, vielleicht merkt ihr es auch während der Predigt. Das passt ziemlich genau zu dem, was mir wichtig geworden ist. Ja, woran liegt das? Das konnte ich ja nicht wissen. Aber guck mal, der Heilige Geist wirkt in uns, gell? Und deshalb passen oft Sachen zusammen, die könnten wir gar nicht planen. Ja, jetzt, wo nehme ich euch heute mit? Ich habe mal drüber geschrieben, missionarisch leben, besonders im Advent, oder vielleicht wäre der Titel sogar noch besser, gerade im Advent wollen wir missionarisch leben. So, wie komme ich da drauf? Freut ihr euch auf Weihnachten? Wie geht's euch? So, ja? Ja, ein bisschen verhalten noch, aber im Grunde habt ihr ein Ja dazu, oder? Vielleicht geht gerade bei den Frauen so im Hinterkopf, aber bei den Männern manchmal auch, was muss ich noch alles erledigen? Ne? Ah, ich freue mich auf Weihnachten, aber puh, ne? Was muss bis dahin alles noch laufen? Also, ne, das gehört ja irgendwie auch leider zur Adventszeit. Habt ihr alle eure Geschenke schon beisammen? Ich bin ja gesegnet mit einer Frau, die das sehr gut kann. Ich bin da nämlich echt unterirdisch schlecht, wenn es darum geht, Geschenke auszudenken. Und deshalb ist diese Last schon mal von mir genommen. Der Herr ist gnädig auch mit mir. Auch in so einfachen Sachen. Merkt ihr das? Wie die Leute, die Jesus nicht kennen, den Advent feiern. Ich habe da ganz gemischte Gefühle manchmal. Ne? Also da wird dekoriert und da läuft sogenannte Weihnachtsmusik, die aber gar nichts mit Jesus zu tun hat. Fällt euch das auch auf? Ja, in Kaufhäusern, ich gehe da gar nicht so gerne hin, vor allem jetzt in der Jahreszeit. Ne, das ist ja irgendwie so ein Kommerz und man merkt schon, ne, die wollen da möglichst viel verkaufen, weil ja die Weihnachtszeit gut dazu geeignet ist, Dinge zu verkaufen. Ja. Und dann sieht man diese roten Weihnachtsmänner und Rentiere und ne, was alles so mit Weihnachten irgendwie zusammengeschmiedet wurde, was aber mit Weihnachten eigentlich gar nichts zu tun hat. Gell? Die Leute, jetzt meine Interpretation dazu, haben eigentlich auch eine große Sehnsucht und ich glaube, sie können gar nicht so richtig benennen, wonach. Ja. Wenn man so ein bisschen rumfragt, könnt ihr jetzt mal überlegen, ob ihr das auch so beobachtet. Sie haben irgendwie eine Sehnsucht nach Frieden. Ja? Friedliche Weihnachten, Frieden jetzt im weltlichen Sinn. Ne? Wir haben ja jeden Tag in den Nachrichten genug Krieg vor Augen. Aber auch ganz konkret in der Familie, in der Nachbarschaft. Oder das ist so eine Sehnsucht, die, also da können wir uns ja mit einklinken, oder? Das wünschen wir uns ja auch. Das ist sowas, was Menschen ohne Jesus irgendwie mit dieser Adventszeit, mit dieser Weihnachtszeit besonders verbinden. Was noch? Die wünschen sich irgendwie so ein, ich habe mal auch mit ein paar Leuten gesprochen, irgendwie es geht auch so um warme Gefühle irgendwie. Ne? Man will sich ja wohlfühlen und der Winter ist kalt und dunkel und dann wünscht man sich Licht und Liebe, ja, was auch immer das dann ganz genau bedeutet, aber ich merke, wenn ich versuche, mit Menschen darüber zu sprechen, das sind ja manchmal ganz unkomplizierte Gespräche, ne? Kann man Leute mal fragen, so, worauf freust du dich an Weihnachten? Und dann kriegt man solche Antworten. Und ich merke, es steckt ganz viel Sehnsucht in uns Menschen, ne? In allen. Und jetzt haben wir halt als Christen jemanden, auf den wir unsere Sehnsucht werfen können. Ne? Wir freuen uns natürlich, dass Jesus dem allem begegnen will, was ich jetzt so aufgezählt habe. Und ich bin ein bisschen traurig darüber, wie viele Leute jetzt, fällt mir halt besonders auf in dieser Jahreszeit, eigentlich mit einer offenkundigen Sehnsucht rumlaufen, aber überhaupt keine Ahnung haben, was da in diese Sehnsucht reinpassen könnte. Wer ihnen da begegnen könnte mit dieser Sehnsucht? Na, du hast das vorhin gebetet. Das ist eigentlich eins, ich könnte jetzt aufhören mit Predigen, das war es eigentlich schon, ne, was du gebetet hast vorhin, genau das war das. Wir kennen alle Leute, und haben die ja auch lieb. Ne? Es sind Leute in unseren Familien, es sind Freunde. Wir kennen alle Leute, die ohne Jesus dieses Leben ja, irgendwie versuchen durchzukriegen, habe ich manchmal den Eindruck. Das ist auch so eine Frage, die mich immer mehr beschäftigt, je älter ich werde. Wie gehen eigentlich Menschen mit den Schwierigkeiten des Lebens um, die nicht beten können? Das ist ja echt ein Problem. Also wir können ja beten, gell? Und manchmal fällt es selbst uns schwer, oder es fällt uns gar nicht gleich ein, wenn wir ein Problem haben. Irgendwann, ja, also ich rede jetzt von mir, denke ich, ja, hätte es ja mal gleich drauf kommen können. Ne? Jesus hat ja die Lösung schon. Nee, ich versuche erst mal selber. Da versuche ich besser zu werden, schneller Jesus ranzulassen. Aber Menschen, die Jesus nicht kennen, boah, ne, merkt ihr das? Ich versuche mich da ein bisschen reinzuversetzen, ihr vielleicht auch, und denkt, boah, was für eine große Not haben diese Menschen eigentlich? Mir fiel in dem Zusammenhang dann eine Geschichte ein, die ein Indianervolk in Paraguay erzählt. So. Es ist ein bisschen mehr als ein Mythos. Ne? Also die haben ja natürlich auch ihre Geschichten, mit denen sie sich die Welt erklären. Aber das ist tatsächlich was relativ konkret vor ein paar hundert Jahren, ja, so ungefähr, vielleicht gerade so ein paar hundert Jahre, bei ihnen passiert ist. Die hatten nämlich auch eine Prophezeiung, so ähnlich wie wir Prophetien kennen, ne? Nur halt wissen wir nicht genau, wo die herkamen. Dass man ihnen gesagt hat oder in ihrem Volk dieser Glaube, dieses Wissen da war, es gibt ein Land ohne Übel. Wer würde da gern mal hinreisen? Sofort, oder? Muss man gar nicht überlegen. Ne? Wenn es ein Land gibt, wo es nicht, du warst jetzt im Urlaub, ne? Habe ich vorhin noch. Warst da ohne Übel? Nee, gell? Also Urlaub ist immer schön, ne? Manche Probleme lässt man vielleicht auch zurück, aber ein Land ohne Übel. Also die meisten Indigenen, nicht mehr alle heute, aber vor ein paar Jahrzehnten eigentlich noch alle, haben als Jäger und Sammler gelebt. Das könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, das ist ein ziemlich harter Lebensalltag, wenn du jeden Tag damit beschäftigt bist, dein Überleben zu sichern. Ne? Die haben dann ganz viele Wohlstandsprobleme nicht, die wir haben. Wenn wir vergleichen, merken wir auch, wie bequem haben wir es doch manchmal. Ne? Wenn ich nahe heimkomme, habe ich wahrscheinlich ein warmes Haus, gehe ich mal davon aus. Diese Indianer des Guarani-Volks, von denen ich euch erzähle, die haben jeden Tag zu kämpfen gehabt. Der Urwald ist natürlich schön, ne? Wir haben Früchte gesehen, Mangos und so, aber es ist ganz viel Arbeit, nur den täglichen Lebensunterhalt zu bestreiten, dass man genug Essen hat, dass man irgendwie Kleidung herstellt, wenn man alles selber machen muss, von der Umhängetasche bis zu den Kleidern, bis zu den Schuhen, wenn sie welche haben, kommt ein bisschen drauf an, bis zu den Waffen, ne? Jagdwaffen, um dann wieder Tiere zu haben. Ganz viel Mühe, ganz viel Arbeit. Total verständlich, dass in ihnen diese Sehnsucht war, ne? Merkt schon jetzt, dass die rote Linie, diese Sehnsucht, nach dem Land ohne Übel. Und dann hat sich einmal ein Anführer aufgemacht und hat gesagt, wisst ihr was, jetzt wollen wir uns auf den Weg machen. Die Prophezeiung ging so, das Land ohne Übel, das ist im Osten. Und dann haben sie sich also aus Zentral-Südamerika, hätte sich jetzt gelohnt, eine Karte mitzubringen, egal. Also mitten in Paraguay, im Herzen Südamerikas, ne, wo die wohnen, ist weit bis zum Meer, haben sie sich also auf den Weg gemacht und gesagt, wir gehen jetzt los und suchen dieses Land ohne Übel. Und dann sind sie los. Und irgendwann haben sie bekanntes Territorium verlassen. Ja, dann wurde alles fremd und sind natürlich auch auf andere gestoßen. Ja, wir kennen das aus dem Alten Testament. Dann gibt es halt andere Völker und manche sind friedlich und manche weniger. Also ja, auch das war wieder mühevoll, ne, unterwegs zu sein. Und sie haben es nicht gefunden. Und dann sind sie weitergezogen. Und irgendwann, das könnt ihr euch schon denken, wenn ihr so diese Landkarte vor Augen habt, vor eurem inneren Auge, standen sie am Meer. Und es ging nicht weiter. Und was haben sie nicht gefunden? Das Land ohne Übel. Als viele, viele Jahre später ein Vertrauensverhältnis da war zwischen Missionaren und Indianern und diese Geschichte dann mal zur Sprache kam, gell? Das war natürlich ein Schatzfund für Missionare, ne? Wenn wir das jetzt zusammenkriegen mit dem Evangelium, ne, diese tiefe Sehnsucht, die in diesem Volk steckte, wir wollen dahin kommen, wo wir das Übel hinter uns lassen können. Und ey, wir als Christen wissen ja, das Übel wohnt halt dummerweise auch noch in uns. Gell? So, egal wo wir hinreisen auf der Welt, wir werden immer einen Teil von diesem sündigen, üblen Wesen mitnehmen. Ja? Aber da ist was passiert, da sind viele zum Glauben gekommen, als sie das zusammengekriegt haben. Ja? Und jetzt, ja, ich gehe mal davon aus, wir sitzen ja hier als Christen, ne, warum sollten wir sonst Gottesdienst feiern? Jetzt sehen wir uns trotzdem noch nach dem Land ohne Übel, obwohl wir Jesus kennen, gell? Weil wir halt merken, Mensch, unsere Welt ist nicht perfekt, wir sind nicht perfekt. Die Menschen, die mit uns eine Wohnung teilen, sind auch nicht perfekt. Wahrscheinlich nahe dran, gell? Aber halt doch nicht ganz. Gott, wenn ich so durchs Alte Testament gehe, da wollte ich euch heute mal kurz mit reinnehmen ins Alte Testament, weil da so viele Schätze drin stecken. Gott schickt seinem Volk immer wieder Hoffnungsbotschaften. Ich glaube, ein Stück weit war dieser gleiche Gedanke dem Volk Israel in Ägypten und dann in der Wüste auch nicht so fremd, zu sagen, Mensch, und Gott verspricht uns dieses Land und wenn wir dann erstmal da sind, dann lassen wir alles übel hinter uns. Gell? Und dann sind 40 Jahre eine lange Zeit, in der Wüste rumzuziehen. Ich werde jetzt demnächst 40, also so, ist ja schon eine Lebenszeit. Gell? Und dann durften sie endlich rein. Da hat man sie nicht mit offenen Armen empfangen, dann mussten sie wieder kämpfen. Ne? Ihr kennt das, aber die Kinder sind da oft fitter. Ne? Schade, dass die jetzt weg sind. Wissen Bescheid, Josua, ne? Und Jericho und diese unüberwindbaren Mauern. Das war eigentlich ja das Ergebnis von diesem Spionagetrupp. Ne? Die Stadt ist eigentlich nicht einnehmbar. Hat neulich auch mal ein Kind gefragt, warum haben die Spione überhaupt losgeschickt? Gott hatte ja die Lösung. Gell? Eigentlich war diese Spionageaktion völlig unnötig, ne? Weil nachher wird ja die Stadt durch Gottes Wirken erobert. Vielleicht mal so im Hinterkopf behalten, ne? Wer eigentlich die Lösungen uns schafft. Gott schickt immer wieder Hoffnungsbotschaften, aber die Probleme, die Sorgen, die Nöte waren nicht weg, als das Volk Israel in Kanaan einzog. Und es zieht sich, wenn er jetzt wieder an die Nachrichten denkt, wie ein roter Faden bis heute durch, ne? Die Probleme, auch im gelobten Land, auch in dem Land, das Gott schenkt, sind nicht alle verschwunden, noch nicht. Bin kurz bei Jeremia vorbeigekommen, ne? Der muss ganz viel Gerichtsreden sagen, der muss ganz viel das Volk zurechtweisen, muss sogar ankündigen, dass sie nach Babylon verschleppt werden. Darf aber auch ankündigen, hey, nach 70 Jahren werdet ihr wieder zurückkommen. Ist auch eine lange Zeit, um seine Hoffnung irgendwie warm zu halten. Gell? 70 Jahre. Ich glaube, das war vielen klar, die das gehört haben, das werde ich nicht mehr erleben. Realistischerweise, jeder, der älter ist als 10 Jahre, das trifft uns, glaube ich, alle, wenn ich mich so umgucke, muss sagen, boah, das wird knapp, ob ich da noch dabei bin. Aber der Jeremia, ganz cool, ich empfehle euch sehr, lest mal das Buch von Jeremia. Darf auch ankündigen, da blitzt immer so Hoffnung zwischendurch, zwischen all diesen Gerichtsreden, der darf auch ankündigen, da wird ein Erlöser kommen. Da wird ein König kommen und der wird alles zum Guten wenden. Jetzt habe ich drüber geschrieben, missionarisch leben im Advent. Was verbinden wir denn mit dem Begriff missionarisch? Seid ihr mutig? Dann dürft ihr mal einen Vorschlag machen. Da hat bestimmt jemand eine Bibelstelle parat. So, da gibt es so eine Standardbibelstelle.
Darum will ich nicht des Evangeliums Jesu Christi nicht.
Ah, sehr gut. Das ist sogar noch ein bisschen spezieller, super. Ja, sehr gut. Das ist so der Standard, oder? Da ist Weltmission, gell? Matthäus 28. Und wisst ihr, wie man diesen Vers früher überschrieben hat? Das wisst ihr wahrscheinlich, das ist der Missions. Aha, richtig. Oder ein bisschen freundlicher ausgedrückt, findet man auch manchmal der Missionsauftrag. Boah, aber Befehl, gell? Also ist gar nicht falsch, ne? Das trifft es ja schon. Aber das ist leider oft unser Bild, dass wir mit Mission so rumtragen. Gell? Befehl, ja, okay. Wir haben ja den Herrn Jesus lieb, gell? Also dann, und das ist sein Wunsch, ja, dann machen wir es halt, gell? Auch wenn es schwerfällt. Aber so, aber machen wir es gern, machen wir es fröhlich. Ne? Dein Ansatz war jetzt ja irgendwie schon besser, gell? Schäme ich mich des Evangeliums nicht. Aber den Vers gibt es vielleicht auch deshalb, weil im Evangelium leider dieses Potenzial drinsteckt, dass es uns halt doch schwerfällt, dass wir uns manchmal doch schämen, dass wir nicht die richtige Art und Methode, so ein deutsches Denken irgendwie, oder? Wir wollen ja so den richtigen Weg finden, wie man es dann macht. Und an dem knobeln wir ein Leben lang rum und irgendwann merken wir, den gibt es vielleicht gar nicht, den richtigen Weg, gell? Dass es so ganz genau gut geht. Also wir haben irgendwie schon, ihr könnt jetzt ja euer eigenes Herz erforschen, ich muss ja nicht sagen, wie es euch geht, aber ganz ehrlich, von meiner Seite, was ich viele Jahre mit Missionen verbunden habe und was ich auch höre, wenn ich so rumkomme in der Welt, ist, das ist jetzt irgendwie so eine Pflicht und auch eine unangenehme Pflicht, weil ich, das ist mir jetzt gar nicht so natürlich. Und Jetzt würde ich das ja gern Leuten sagen, aber es ist irgendwie, wie kriege ich das eigentlich hin und so. Ist es womöglich was, ein Auftrag, Menschen was zu erzählen, was sie gar nicht hören wollen? So fühlt sich's manchmal an. Okay? Wir haben auch Angst davor, vor dieser Zurückweisung. Nicht mal nur wegen uns, sondern weil wir ja wissen, wie wichtig eigentlich die Botschaft vom Kreuz ist. Das ist uns ja sehr wertvoll und dann wünschen wir uns ja, dass der andere irgendwie sie auch erkennt. Und das unangenehme Nachricht, das können wir nicht produzieren. Es gibt keine Methode, übrigens ein beliebter Vorwurf an Missionswerke, an Missionen insgesamt. Man würde die Leute so zu irgendwas überreden, übervorteilen. Ja, das geht ja gar nicht. Ich wüsste, mir wäre keine Methode bekannt. Wahrscheinlich wären wir Christen in Versuchung, wenn es eine Methode gäbe, die manchmal zu benutzen. Gut, dass Gott das so eingerichtet hat, dass das gar nicht geht. Und ich glaube, dass das alles eine Schieflage ist, dass Mission gar nicht so gedacht ist. Da wollte ich euch heute mit reinnehmen. Nicht dieses, wir sollen, wir müssen, jetzt machen wir halt, komm, und wir nehmen alle Kräfte zusammen. Und das kann natürlich ein Teil sein. Aber wir vergessen dabei sowohl die Vorgeschichte, Gottes großen Heilsplan, der sich am Volk Israel zeigt, der aber immer schon auch die Heiden mit einschließt, wo es immer schon Möglichkeiten gab, dass andere zum Volk hinzukommen, ja, wenn sie Gott als Gott erkennen. Das finden wir auch richtig schön verstreut über das ganze Alte Testament. Ich habe erst neulich wieder was entdeckt. Ist ja toll, wenn man Kinder hat, gell? Dann kann man manchmal auch Bibelgeschichten, von denen man denkt, man kennt sie, nochmal neu entdecken. Ich war ganz überrascht beim Auszug aus Ägypten. Steht da so in einem Halbsatz, dass ganz viele sich ihnen angeschlossen haben. Wahrscheinlich nicht die Reichen, denen es gut ging in Ägypten. Ne? Wahrscheinlich andere Sklaven, andere, die dachten, naja, also das ist vielleicht unsere Chance. Das ist vielleicht die Gelegenheit. Wenn der Pharao die jetzt wirklich ziehen lässt, wir hatten ja also diese ganzen Gottesbeweise ja, durch die Plagen gesehen und haben sich denen angeschlossen. So ein halber Satz, gell? Viele zogen mit ihnen. Was für ein cooler Ausblick auf das, was Gott dann später macht, dass er es für alle öffnet. Ja, jeder kann dazukommen. Die Vorgeschichte. Und dann Jesus, der aufersteht. Ja? Jesus, also ich muss ja jetzt nicht die ganze, aber eigentlich ist das zu kurz gekommen. Jesus, Gottes Sohn, der in die Welt kommt. Jesus, der am Kreuz für alles bezahlt. Und Jesus, der wieder aufersteht, der den Tod besiegt. Ja? Das ist ja eine Antwort auf alle unsere Hoffnungen und Sehnsüchte. Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Auf einmal werden Dinge klar. Der Petrus, ja, der hält ja die Predigt seines Lebens. Der hat ja Jesus erlebt, konnte Jesus Fragen stellen. Ich bin da ein bisschen neidisch, gell? Hat Jesus leiblich erlebt. Ich glaube, die Jünger haben manchmal schon abends am Lagerfeuer gesagt, du Jesus, wollen wir aber noch mal wissen oder wie siehst du das und so. Das war aber nicht ausschlaggebend. Ne? Erst als dann der Heilige Geist kam, konnte der Petrus diese Predigt halten, bei der ganz viele zum Glauben kamen. So, da stehen wir ja jetzt irgendwo so in der Kirchen- und Heilsgeschichte. Und ich habe im Jesaja 35 so einen tollen Adventstext gefunden, den wollte ich euch gerne vorlesen heute. Jesaja 35, Vers 1 und bis 7. Die Wüste und Einöde wird frohlocken, und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Scharon. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird frohlocken, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Land. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Also bis auf diesen kurzen Absatz mit Gott, der zur Rache kommt, ist das eigentlich alles eine sehr schöne Aussicht. Die Wüste wird blühen. Gell? Ich meine, die Rache, das muss man vielleicht ein bisschen einsortieren. Also da geht es auch um Gerechtigkeit. Ne? Israel ist bedroht, ne? Das ist ja immer das Problem bei den Propheten. Die Feinde sind übermächtig. Und dann diese Hoffnung, Gott wird das alles zurechtrücken und er wird die strafen, die Übles tun. Das ist irgendwie, weiß nicht, habt ihr auch so ein Gerechtigkeitsbedürfnis in euch? Ich habe das schon. Das ist manchmal nicht so ganz mit meinem Gnadenverständnis vereinbar, was da in meinem Herzen abspielt. Wenn ich sehe, boah, Kriegsverbrechen, boah, wie übel den Armen, den Schwächsten ja immer mitgespielt wird. Ne? Das trifft ja dann in der Regel die Frauen, die Kinder, die Alten im Krieg besonders hart. Da wünsche ich mir auch einen Gott, der recht, ja. Es ist ja ihm überlassen, er wird die Gerechtigkeit herstellen. Aber ich habe schon auch das Bedürfnis in mir, dass ich denke, Mensch, da muss doch Gott mal eingreifen und das an die richtige Stelle bringen. Ja? Also das eine, ne, aus unserem Text, Hinweis auf Jesus, ne, der kommt. Und manches ist ja schon erfüllt, das habt ihr bestimmt gemerkt, ne, mit den Lahmen und den Blinden und den Tauben. Das ist eigentlich genau das, was wir in den Evangelien lesen. Jesus kommt. Und auf einmal verändert sich die Realität von Menschen fundamental. Oder? Wenn du, Bartimäus, ne, wenn du blind bist und dann kannst du auf einmal sehen. Das ist ja nicht nur im übertragenen Sinne für uns, wir benutzen das natürlich oft im übertragenen. Und das ist natürlich mein Wunsch für die Leute, die Jesus noch nicht erkennen. Denke ich, Mensch, ja, die sind wie blind und ich wünsche ihnen diese Gottesbegegnung, dass sie sehen können werden. Aber wenn einer körperlich blind ist und kann dann sehen, dann verändert sich die ganze Welt für ihn. Genau das berichtet uns die Bibel. Jesus kommt in diese Erde und Dinge werden auf den Kopf gestellt. Die Zunge der Stummen frohlockt. Die Lahmen, hier steht nicht mal, dass die Lahmen gehen werden. Gell? Die werden springen wie ein Hirsch. Hat das doch mal eine Aussicht. Das ist doch mal schön. Schreit und singt die Freude heraus. Das ist dann auch ja, das Wirken von Jesus in unserem Leben. Ne? Der bringt Dinge zurecht, die kaputt sind. Vielleicht habt ihr auch irgendein Leiden und ihr betet und es ist natürlich schwierig zu verstehen, warum Gott nicht immer eingreift. Ne? Nicht immer oder nicht immer zu dem Zeitpunkt, den wir gerne hätten, alles in Ordnung bringt. Aber die Zusage steht, ne? Gott wird alles zurechtbringen. Alles verändert sich durch sein Wirken. Sonst wäre Weihnachten übrigens auch nicht interessant, sonst würden wir irgendwie ja ein historisches Geschehen feiern. Ja? Jesus ist da einmal auf die Erde gekommen, das war damals schön für die, die das erlebt haben, für den Bartimäus, ne? Für den war es toll. Für die Wunder erlebt haben. Aber damit wäre es ja irgendwie abgeschlossen. Und wir erinnern uns jetzt, und ich glaube, das ist manchmal der Blick, den Menschen von außen auf Christen haben. Ein bisschen merkwürdig, ne? Wir lesen da in einem Buch, dass viele 100, zum Teil 1000 Jahre alt ist. Ja? Bisschen merkwürdig. Ne? Singen Lieder für jemanden, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Ist doch komisch, oder? Also für Leute von außen komisch, merkwürdig, nicht zu verstehen. Nur weil es nicht abgeschlossen ist, ne? Nur weil Jesus lebt, ergibt es doch überhaupt Sinn. Sonst müsste man sagen, ja, dann sind wir irgendwie ein merkwürdiger Traditionsclub, die da irgendwie an Geschehnissen festhalten, die 2000 Jahre her sind. Merkwürdig. Hätten die Leute recht? Nein, Jesus lebt ja. Und er lebt in uns. Das ist doch das Geniale. Sonst bräuchte man nicht Advent und Weihnachten feiern, oder? Also ich merke das jetzt, war neulich Volkstrauertag und die Beteiligung nimmt ab. War jemand von euch schon mal bei so einer Veranstaltung, Kranzniederlegung, ja, am gefallenen Ehrenmal, ja? Es gibt immer weniger Leute, die direkt betroffen waren. Es gibt immer weniger Menschen, die Ehepartner, Vater, zum Teil auch Mütter verloren haben, die unmittelbar vom Krieg betroffen sind. Und deshalb nimmt das Interesse ab. Nachvollziehbar eigentlich. Eigentlich nachvollziehbar. Also jetzt fragt mal Jugendliche mit 16, 17, die sagen, ja, was hat es mit mir zu tun? So ist Weihnachten nicht. Ne? So ist Weihnachten nicht. Weihnachten ist ein Ding, das total relevant ist jetzt. Immer noch. Und bleibt. Bis Jesus wiederkommt, wird das relevant bleiben. Jawohl, Gottes Sohn kam auf diese Erde. Und der Ausblick auf Jesu Wiederkommen steckt ja auch drin in diesem Jesaja-Text. Das ist ja eine Prophetie, die, wie ganz viele Prophetien eigentlich, ganz viele Ebenen hat. Wenn aller Schmerz und alles Leid endet, wenn dann wirklich auch das letzte Leiden von uns genommen wird, wenn dann gar kein Übel mehr existiert. Wir leben ja in dieser Zeit des, es hat schon begonnen, aber es ist noch nicht vollendet. Das ist ja, also für mich ist das manchmal schwierig zu verstehen. Das ist ein Teil auch der Antwort auf die Frage, warum löst Gott jetzt noch nicht, wenn mir das Knie weh tut, das sofort? Ja? Warum macht er den einen gesund und den anderen nicht? Das sind ja Fragen, die eine Spannung haben, oder? Also manchmal zerreißt einen das schier. Vor allem, wenn man direkt betroffen ist. Ja? Wenn jetzt ein lieber Mensch in unserem Leben stirbt, ja? Und wir haben gebetet und gehofft und Gott hat nicht gesund gemacht. Ja? Wir leben in diesem schon, aber auch noch nicht. Und das wird enden, ne? Wenn Jesus dann wiederkommt. Das ist eigentlich auch Advent. Ich glaube, das wird manchmal vergessen. Wir leben darauf hin. Wo sind eure Kerzen? Hier vorne, genau. Ne? 1, 2, 3, 4. Und dann ist Weihnachten. Aber nicht nur das, sondern unsere Welt ist auch so. Ne? Nur wir kennen nicht genau den Zeitplan. Aber das ist doch eigentlich das richtige Warten für uns. Wir freuen uns ja nicht nur auf Weihnachten, wir freuen uns auch auf den König, der wiederkommt. Und dann, ihr erinnert euch noch an die Indianer, dann können wir auf einmal leben im Land ohne Übel, wo keine Tränen mehr sind, wo kein Leiden mehr ist, wo das Knie nicht mehr zwickt und was wir alles so haben. Ne? Mir ist neulich ein Zahn abgebrochen. Das ist keine Katastrophe, aber doch irgendwie unangenehm. All das wird es nicht mehr geben. Wir werden springen wie die Hirsche. Das ist doch cool, oder? Uns wird natürlich ein Wiedersehen geben. Das ist ja auch das mit der Trauer. Die Trauer ist ja auch wie so ein Schatten auf unserem Leben, wenn wir jemanden verlieren. Und es hat Gewicht. Also ich will das gar nicht irgendwie kleinreden. Nein, es ist eine gewichtige Sache. Aber das wird auch enden. Denkt mal, wenn wir alles in die Arme schließen werden. Was wird das für ein Fest? So, und jetzt komme ich nochmal zu dir und zu deinem Gebet. Jetzt wollen wir doch so viele Leute wie möglich dazu einladen, dass sie daran teilnehmen. Das ist doch die Kernbotschaft des Evangeliums. Du kannst auch dabei sein. Jesus will jetzt schon eingreifen in dein Leben, aber noch wichtiger ist, du wirst dabei sein bei diesem Land ohne Übel, bei diesem großen Fest, wenn der König kommt. Und ich glaube, wenn wir das vermitteln könnten, wenn wir das Menschen erklären könnten, dass sie es verstehen, dass sie ihnen ins Herz fällt und nicht nur bis zu den Ohren kommt, dann müssten sie doch eigentlich sagen, wow, das ist aber toll, dass du mir das erzählst. Ne? Dass du mir hier eine Einladung weitergibst und ich habe jetzt auch eine Eintrittskarte für dieses Ding, wo jeder gern dabei wäre. So, und irgendwie ist es nicht so einfach. Ja? Und wenn es einfach wäre und ich könnte euch jetzt sagen, wie es geht, dann würden wir ganz beschwingt aus diesem Gottesdienst rausgehen. Ich habe leider nicht die einfache Lösung für euch dabei. Aber ich habe schon was dabei, einer meiner Lieblingstexte, wo ich denke, ich glaube, der birgt den Schlüssel. Ja. Das hat jetzt mit Wasser zu tun. Ich denke, uns Christen sollte man daran erkennen, was von uns wegfließt. Ja. Das erkläre ich gleich, das ist ein merkwürdiger Satz, was fließt von uns weg. Also ich denke jetzt nicht an Toilette oder so, auch nicht an Schwitzen, gar nicht. Ich will damit sagen, nicht, was wir sagen oder was wir denken, nicht unsere Moral, so irgendwie so innere Werte, das ist nicht das Entscheidende, das ist wichtig. Aber man muss irgendwie von außen erkennen, was kommt eigentlich aus den Christen raus. Vielleicht habt ihr mal von Friedrich Nietzsche gehört, ein bekannter deutscher Philosoph. Der hat einen sehr beeindruckenden Bart, deswegen erzähle ich euch aber nicht von ihm. Der ist in einem Pfarrhaus aufgewachsen und hatte also viel Gelegenheit, die Christen relativ genau zu beobachten. Und wisst ihr, was er sagt? Die Christen müssten mehr erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen. Ich glaube, das war jetzt heute nicht unser Thema. Bessere Lieder müssten sie singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Das war seine Erfahrung mit den Christen. Und wisst ihr was? So oft ich diesen Satz lese und manchmal eben auch verwende, so oft trifft er mich, weil ich denke, oh Mann, das bin ich auch. Ich sehe manchmal nicht so erlöst aus, wie ich bin. Ja? Und ich bin ja sehr erlöst, das merkt er sicher, oder? sehr erlöst bin ich. Also erlöster als ich kann man nicht sein. Das betrifft aber nicht nur mich, das betrifft euch auch. Wenn Jesus in eurem Leben ist, dann gibt es keine Steigerung von Erlöstsein. Ja? Also dann seid ihr entweder erlöst oder nicht. Also, oder? Sind wir uns einig, so erlöst wie ich? Erlöster kann man nicht sein. Und, glaubt ihr das von euch selber auch?
Amen.
Amen, ja? So, und jetzt sind wir wieder bei diesem, es ist schon so, aber wir sehen noch nicht alle Auswirkungen davon. Denn sonst wird ja alle Krankheit, alle negativen Gedanken, alles Übel wird nur so von uns abblättern. Ne? Wir sind ja wie Teflon beschichtet für alles Übel dieser Welt. Ja? Kann an uns nicht haften. Und wir kennen die Enttäuschung übrigens selber auch. Ne? Nicht nur Friedrich Nietzsche ist enttäuscht von Christen. Ich bin manchmal auch enttäuscht von Christen. Also kann ich gleich bei einem Christen anfangen, bei dem ich meistens oder immer wieder enttäuscht bin, das bin ich selber. Ja? So, und dann könnte ich aber natürlich weitermachen, da gibt es nämlich noch viele andere auch, ja? Die alle nicht perfekt sind. Vielleicht kennt ihr auch solche Christen, ja? Von denen man manchmal enttäuscht sein kann, weil die nicht perfekt sind, weil die noch nicht so richtig zur vollen Erlösung durchgedrungen sind. Ist ja Quatsch, ne? Sind sie eben doch. Sie sind ja erlöst. Und dann habe ich in Johannes 7 was entdeckt, weshalb ich auf diese Formulierung komme mit dem Wegfließen. In Johannes 7, da hält Jesus eine sehr kurze Predigt im Gegensatz zu mir. Der braucht nämlich nur zwei Sätze. Da steht nämlich Jesus auf am letzten Tag des Laubhüttenfests und ruft, und den kennt ihr bestimmt, den Text, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers wegfließen. Habt ihr eine Vorstellung von Ströme? Was fließt denn bei euch hier so? Gibt es hier einen Bach? Die Nagold, das ist schon gar kein Bach, ist schon ein Fluss eher. Ha? Also nicht die Nagold wird von euch wegfließen. Ja? Wir sprechen hier jetzt eher so, wo warst du im Urlaub, sag mal? In der Karibik. Okay, ja, da gibt es jetzt nicht so die großen Flüsse, da gibt es halt das große Meer. Also wir sprechen hier in der Kategorie Nil, ja? Mississippi, Wolga, je nachdem, wo ihr euch auf der Welt auskennt, Kongo. Wir sprechen über Euphrat und Tigris. Ja? Wir sprechen über den Yangtze-Fluss. Ja? So. Und jetzt wird nicht einer von uns wegfließen, sondern setzen wir halt mal ein, von mir aus bleiben wir mal beim Amazonas, weil das ja so meine Welt ist. Ja? Viele Amazonasse werden von mir wegfließen, ja? Von mir, ja? Und von dir und von dir, von dir. Wenn, jetzt müssen wir den Satz ein bisschen rücken, wenn wir an Jesus glauben, können wir abhaken, oder? Ja, also, wir machen so eine innere Strichliste. Und wenn wir mit unserem Durst zu ihm kommen, setzt er da auch einen Haken? Eigentlich schon, gell? Aber ich glaube, da steckt was drin, was regelmäßig kommt. Das Glauben, das ist so eine Sache, die sollte sich als Konstanz durch unser Leben ziehen, ja? Aber das mit unserem Durst zu ihm zu kommen, so jetzt schließe ich den Kreis zum Anfang. Menschen im Advent haben Sehnsucht. Die wünschen sich Friede, die wünschen sich Licht, die wünschen sich Freude, die wünschen sich alle möglichen Dinge, die sie gar nicht mal richtig greifen können. Ja? Die wünschen sich aufgehoben zu sein, die wünschen sich angenommen zu sein. Und wir auch. Das sind wir ja alle gleich, das ist Teil unserer Schöpfung. Und wer hat denn die Antwort auf diesen Teil der Schöpfung? Nur Jesus. Gell? Also jetzt sind wir auf Kindergottesdienstniveau. Was ist die einzige Antwort? Jesus. Und die Kinder wissen das viel besser als wir. Das, glaube ich, ist einer der Gründe, warum Jesus ein Kind in die Mitte der Jünger stellt. Das war ja schon ein bisschen frech. Da sitzen so also die Erwachsenen, die sich also bemühen, alles zu verstehen, alles richtig zu machen und denken, Mensch, Jesus, unser Meister, wir lernen von dir. Und dann nimmt er ein Kind und sagt, so müsst ihr werden. Ja, warum denn? Weil die Kinder das checken, ja? Wenn ich unsere vierjährige Tochter frage, aber das könnte ich mit anderen Vierjährigen, ich könnte jetzt rübergehen, mache ich eine Wette mit euch, könnte ich jetzt rübergehen und würde mir so einen kleinen Dörgel da raussuchen und sagen, wer hat alle Macht auf der Erde und im Himmel? Und, was glaubt ihr? Ihr kennt ja eure Kinder, die haben die Antwort parat, oder? Und für die ist es auch nicht so schwierig, das zu glauben. Für uns, die wir halt mit den Schwierigkeiten des Lebens mehr konfrontiert sind, ist es manchmal, weil unser Kopf und unser Herz nicht so direkt verbunden sind. Also theologisch haben wir das, glaube ich, klar, oder? Ja. Und was läuft in unserem Kopf ab? manchmal ganz andere Dinge. Gell? Dann verlassen wir uns halt doch auf unsere Versicherungen und auf unser Geld und wo wir überall unseren Halt suchen und unseren eigenen Verstand. Das ist ja in unserer westlichen Gesellschaft, wir sind ja so eine Wissensgesellschaft. Ne? Wir wollen ja alle klug sein, ich auch, ne? Klüger als andere, noch besser. Wollen gute Lösungen finden, wollen ja es hinkriegen, dass unser Leben erfolgreich verläuft und sind dann am Schluss doch irgendwie gleich wie die Guarani-Indianer in Paraguay, die sagen, oh, ich würde so gern zum Land ohne Übel gehen, weil eigentlich ist mir alles zu viel. So. Jesus sagt doch hier zwei Bedingungen. Ne? Wer an mich glaubt und wer mit seinem Durst, mit seinem Mangel, mit seinem ganzen, ne, er spricht ja nicht über Wasserdurst, ist uns, glaube ich, klar, oder? Wer mit dem zu mir kommt, der wird nicht nur gefüllt. Das wäre so unsere menschliche Logik. Jesus sagt, ne, wer Durst hat, der komme zu mir und dann gebe ich ihm zu trinken. Jesus sagt, von dem werden Ströme wegfließen. Und jetzt vielleicht kommt er schon ein bisschen auf die Spur, warum das einer meiner Lieblingstexte ist, weil nirgends in der Bibel habe ich bis jetzt gefunden, dass Mission besser erklärt wird. Weil wenn meine Verbindung stimmt, Johannes 15, Weinstock und Reben, ich kann ohne Jesus nichts tun. Wenn ich aber angeschlossen bin, dann ist nicht nur, dass mein Durst weg ist, bekämpft wird, ne? Sondern jetzt fängt es auf einmal an, richtig überzusprudeln. Und jetzt stellt euch mal kurz vor, aus euch wird es so raussprudeln. Ja? Guckt mal kurz nach links und rechts. Was wird denn denen passieren, wenn es aus euch so raussprudelt? Die werden nass. Und das ist eigentlich Mission. Dass überall, wo wir Christen hingehen, ja, sprudelt es aus uns raus, Größenordnung Amazonas, ja, in alle Richtungen. Und jetzt werden andere Leute nass, die gar nicht in die Nähe von Jesus kommen, weil sie ihn gar nicht kennen, weil sie gar nicht wissen, dass es ihn gibt und dass er was mit ihrem Durst zu tun hat. Aber die merken, egal wo du hingehst, einkaufen, Kindergarten, Kinder abholen, zur Arbeit, zum Friseur. Ne, es gibt praktisch nichts Banales, was zu banal wäre, als dass nicht dort genau das stattfinden kann. Wenn wir zuerst mit unserem Durst dahin kommen. Also das ist jetzt, ne, Nietzsche. Die Christen sehen nicht so erlöst aus. Ja, warum denn? Ich kenne ja die nicht, die er erlebt hat. Aber ich kenne ja mich. Warum sehe ich manchmal nicht erlöst aus? Ja, weil ich verpasse, mit meinem Durst, mit meinem Mangel, mit meinem Herzenshunger zu ihm zu kommen. Und wenn ich das verpasse, ein Tag, zwei Tage, drei, manchmal gehen ja viele Tage rum, manchmal merke ich es ja gar nicht, dass in meinem Herzen was ist und irgendwann wird es mir dann klar. Wenn ich aber das tue, und jetzt glaube ich, da gibt es jetzt schon auch einen Auftrag an uns, das in einer großen Regelmäßigkeit zu tun, also mein Wunsch für mein eigenes Leben ist, da immer schneller zu werden. Ich merke, da fehlt was, Jesus. Ja? Hier läuft was nicht, Jesus. Also das will ich üben. Ich bin da noch nicht so gut, wie ich gern wäre. Das sage ich euch auch. Aber das will ich üben. Immer gleich zu Jesus rennen. Für unsere Kinder ist das auch nicht schwierig. Ne? Bin hingefallen, Mama. Das klappt nicht, Mama. Der hat mich gehauen, Mama. Ne? Was rufen die Kinder jeden Tag? Ich habe mal gelesen, mehrere hundert Mal, so je nach Alter. Mama. Warum? Weil sie wissen, die ist zuständig und die kann meistens helfen. Ja? Aber das denken die Kinder nicht. Die denken nicht, die Mama kann meistens helfen. Die Kinder denken, Mama kann immer helfen. So, da ist also ganz tief was in uns angelegt und das sollten wir jetzt als Erwachsene wieder lernen. Da läuft was nicht, da bin ich nicht zufrieden, da bin ich nicht glücklich, da kommt was schief, da ist was kaputt gegangen, da bin ich traurig, da ist ein komisches Gefühl in meinem Herzen, für das ich gar kein Wort habe. Jesus. Immer wieder. Und das ist das Simpelste, was ich euch sage. Also wenn ihr jetzt, ich habe ja weit ausgeholt, gell? War bei Jeremia und Jesaja und dem Johannes, egal. Wenn ihr eine Sache mitnimmt, liebe Leute, Jesus, 100 Mal am Tag, 1000 Mal am Tag, und ich weiß nicht, wie eure Prägung so ist, vielleicht habt ihr irgendwann in eurem Kinderherzen so ähnlich wie ich auch mal gedacht, vielleicht sollten wir dem Herrn Jesus gar nicht ständig zur Last fallen, das ist eine Lüge. Das kann verkehrter nicht sein. Das kann sein, dass unsere Mama an das Ende kommt mit ihrer Geduld und sagt, jetzt sei doch mal still, oder unser Papa, oder wer auch immer unser Bild geprägt hat, weil die auch nur Menschen sind. Wir bringen Jesus nicht an seine Grenzen, weil es die nicht gibt. Und wenn wir 2000 Mal am Tag Jesus rufen, kein Problem. Und hey, habt ihr Bock, dass aus euch, Entschuldigung, ein bisschen salopp, ne? Habt ihr Lust, hättet ihr Freude dran, dass es aus euch raussprudelt, weil mir würde das enorm gefallen. Irgendwann wird es auch bei mir eine Beerdigung geben. Und ich weiß nicht, was die Leute über meinem Grab sagen werden. Wenn ich aber jetzt einen Wunsch ausdrücken könnte, ja, dann hätte ich gern das. Dass das jemand sagt, der hat vieles nicht hingekriegt. Der hat sicher nicht perfekt gelebt. Aber der ist zu Jesus gegangen. Und das hat man gemerkt. Das wäre doch eine tolle Grabrede, oder? Das wäre doch schön. Das war einer, aus dem hat es rausgesprudelt. Und das würde ich euch auch wünschen. Nicht erst am Sarg, sondern dass das über uns gesagt wird, in aller Unvollkommenheit, in allem, was wir nicht hinkriegen, da sprudelt Jesus raus. Und wenn es manchmal nur spritzt, und wenn es nur, manchmal vielleicht ist es nur ein Rinnsal. Aber hier sind uns Ströme verheißen. Und das könnte diesen Advent und alle kommenden Adventszeiten, bis Jesus wiederkommt, also jetzt denk mal an den größeren Adventskranz, von dem wir nicht wissen, wie viele Kerzen er hat, wo wir aber immer näher rankommen, dass Jesus wiederkommt. Das wäre doch eine Sache, oder? Dass wir den Menschen da draußen, und das habe ich euch gesagt, und ich glaube, wir sind uns einig, die Leute laufen rum und haben eine Sehnsucht. Die wollen das ja, die wünschen sich ja, sie wissen nur noch nicht, woher sie es kriegen. Und wenn die jetzt lauter so kleinen Springbrunnen begegnen wie uns, dann könnten die doch aufmerksam werden. Und dafür lasst uns auch beten, oder? Also da wollen wir jetzt nicht nur... Aber wir gehen zu Jesus, ist doch super. Wir gehen mit unserem zu Jesus und Jesus lässt daraus was wachsen, was wir gar nicht machen können. Das ist Mission. Und ich habe ein bisschen nachgedacht über Missionsgeschichte, ne? So was wir bei der DEPM erlebt haben. Strategien haben oft nicht zum Ziel geführt. Wir haben tolle Projekte gemacht, gell? Und vieles hat auch geklappt, vieles ist so auch aufgegangen. Gell? Dann haben wir da einen Bibelkurs gemacht, dann sind Leute zum Bibelkurs gekommen, haben mehr von der Bibel verstanden. Aber wie sind Menschen zum Glauben gekommen? Durch Begegnung mit Christen. Und vielleicht denkt ihr auch manchmal wie ich, nochmal ein falscher Gedanke, ja? Wir müssten perfekt sein, damit die Menschen den Abglanz Gottes an uns sehen. Denkt ihr das manchmal? Ich denke das manchmal. Ich denke manchmal auch, wenn ich nicht perfekt bin, oh, da gibst du dir aber jetzt dem Herrn Jesus kein gutes Zeugnis, gell? Nee. Die können den Abglanz Gottes an uns sehen, gerade wenn wir nicht perfekt sind. Gerade wenn wir es nicht hinkriegen. Ja? Und wisst ihr was, das hat Hans-Joachim Eckstein, Theologieprofessor, das hat ja das mal gesagt, das fand ich auch gut. Der Mond braucht keine Kraft zum Strahlen. Der wird von der Sonne angestrahlt und alles, was er macht, ist schwäbisch Nachheber. Das für so viel Schwäbisch können ja alle auch. Der muss bloß Nachheber. Und das stimmt für uns Gläubige auch. Jesus hat genug Strahlkraft, wir müssen bloß Nachheber. Wir müssen bloß uns diesem Licht aussetzen und dann strahlt es auch von uns ab. Ich bin eigentlich am Ende. Wenn ihr Schenker seid, wenn euch das leicht fällt, hab ich jetzt schon offen gekriegt, gell? Mir fällt es nicht so leicht. Ich muss da ganz arg nachdenken, was könnte ich wünschen. Aber wenn euch das leicht fällt, bleibt nicht jetzt beim Theologischen stehen. Hey, dann macht doch Leuten ein Geschenk. Der Nachbarin, dem Kollegen, egal, was Kleines, was ihn jetzt nicht in Not bringt, dass er das Gefühl hat, er muss was zurückschicken, sowas, wo er merkt, hey, da steckt Liebe drin. Ne? Wenn ihr handwerklich begabt seid, dann bastelt doch was oder repariert jemandem was oder helft jemandem. Die kleinsten Gesten, glaube ich, das halten wir manchmal für zu unscheinbar, machen manchmal die Welt aus für andere, die, wie wir ja auch die Sehnsucht haben, sieht mich jemand, mag mich jemand. Ja, diese simplen Fragen. Hey, bist du ein Kontaktmensch? Dann ruf doch jemand an jetzt in der Adventszeit. Ja? Wollte nur mal fragen, wie es dir geht. Gell? Wünsch dir gesegnete Tage. Ich wünsche dir ein frohes, wirklich. Ich höre das manchmal gar nicht mehr mit, ja, weil das so abgedroschen ist, frohe Weihnachten. Aber ich wünsche doch Menschen, dass sie froh sind. Das wünsche ich ihnen doch an Weihnachten. Ja? Ganz viele Ideen. Aber es kommt alles zurück zu dem, wenn wir uns füllen lassen, wenn unsere Lehre von Jesus gefüllt ist, wenn er uns begegnet, dann ist es nicht mehr schwer, dann ist es nicht mehr der Missionsbefehl, ja, sondern ist es nur noch ein Norheber, ja. Das könnt ihr euch auch noch mitnehmen. Nur ein, jawohl, guck mal, Jesus ist in meinem Leben und den Rest macht er auch. Dann wird es auf einmal ganz entspannt. Und der Auftrag ist riesig, den wir im Advent haben, weil die Not so groß ist, weil die Menschen so eine große Sehnsucht haben. Aber der Arbeitsaufwand für uns ist eigentlich relativ gering. Wir dürfen einfach nur zu Jesus kommen, mit unserem Mangel, mit unserem Durst. Und der Rest, der passiert uns mehr, als dass wir was tun. Amen. Und ne, zu Jesus kommen spielt er heute auch nochmal auf einer anderen Ebene eine Rolle. Ja? Das ist ja auch, hat da was damit zu tun. Ich bete noch kurz, oder? So viel Zeit haben wir? Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Herr Jesus, du kennst uns. Du weißt, was in unserem Herzen los ist, wo es uns fehlt, wo uns was mangelt, wo wir vielleicht zu wenig empfangen haben oder empfinden an Liebe, dass Menschen uns mögen, dass sie uns wertschätzen, dass sie ordentlich mit uns umgehen oder was auch immer bei uns an Mangel da ist. Begegne du diesem Mangel, weil du hast von allem genug. Und wenn wir von dir geliebt sind, dann wird uns nichts fehlen. Und Jesus, du siehst die Menschen um uns herum, unsere Familien. Du siehst, wo wir gedanklich gelandet sind vorhin, als wir darüber gesprochen haben, wer alles dich noch nicht kennt. Komm du in das Leben dieser Menschen. Sie sind uns wichtig, wir wollen sie dir hinlegen. Wir können auch in Gedanken kurz die Namen sagen. Du siehst ja jeden Einzelnen von ihnen, sind alle deine Geschöpfe, du hast sie lieb und du möchtest gerne, dass du mit ihnen in Verbindung kommen kannst, dass sie dich reinlassen. Du stehst an der Tür und klopfst an. Herr, mach uns zu diesen Springbrunnen, wo lebendiges Wasser in das Leben von Menschen fließt. Hilf uns, schnell zu werden, indem Jesus zu rufen, nach dir zu rufen, nach dir zu fragen mit allen unseren Nöten, damit wir keine Nietzsche-Christen werden, die nicht erlöst aussehen, sondern Menschen, die deinen Glanz abstrahlen. Herr, begegne du uns in diesem Advent, dass wir anderen begegnen können und dass du anderen durch uns begegnen kannst. Lass du richtig Weihnachten werden in unseren Herzen und in vielen, die dich noch gar nicht kennen. Amen.